Das Meer. Unsere Erde, ein Wasserplanet. Mit dem Wort Erde bezeichnen wir sowohl unseren Heimatplaneten wie auch den Boden unter unseren Füßen. Eigentlich sollte der Planet nicht Erde, sondern Wasser heißen. Kein anderer Himmelskörper im Sonnensystem besitzt nämlich so viel Wasser wie unsere Erde. Und gegenüber den ungeheuren Weiten der Weltmeere könnte man das bisschen Festland beinahe vergessen. Nicht einmal ein Drittel der festen Kruste unseres Planeten erhebt sich über die Meeresoberfläche. Den gesamten Rest bedeckt Wasser, und zwar durchschnittlich 3 Kilometer hoch. Das Meer, eine riesige Wettermaschine. Alles Wasser auf der Welt gehört zum Meer. Auch das der Bäche, Flüsse und Seen, das Eis der Gletscher und der Polarzonen und sogar das Grundwasser. Denn ohne die Meere gäbe es all diese Süßwasservorkommen gar nicht. Sie werden vom Regen gespeist. Der Regen fällt aus den Wolken und die meisten und regenreichsten Wolken bilden sich durch die Verdunstung von Meerwasser über den Ozeanen. In jeder Sekunde steigt dabei wesentlich mehr Wasser in die Luft, als alle Haushalte und die gesamte Industrie in Deutschland an einem ganzen Tag verbrauchen. 2 Drittel dieser gewaltigen Wassermassen regnen zwar gleich wieder in die Meere zurück, aber aus dem restlichen Drittel erneuern sich ständig alle Süßwasservorräte der Welt. Damit die Regenwolken über das Festland gelangen, muss Wind wehen. Für den Großteil der Luftbewegungen rund um die Erde sorgen ebenfalls die Meere. Über dem warmen Wasser der tropischen Ozeane steigt die erhitzte Luft auf und von Norden und Süden strömt kühlere Luft nach. Doch nicht nur die Luft über dem Meer ist ständig in Bewegung. Auch das Wasser selbst ruht nicht. Das Bild der Meeresströmungen zwischen Nord- und Südamerika und Europa sowie Afrika zeigt das deutlich. Die für uns Europäer wichtigste Meeresströmung ist der Golfstrom. Der beginnt vor der Küste von Mexiko in Mittelamerika und fließt dann quer durch den Atlantik bis an die Küsten von Spanien, Frankreich, England, Norddeutschland bis nach Norwegen. Der größte Strom der Erde ist der Amazonas in Brasilien. Der Golfstrom befördert ständig so viel Wasser wie 1200 solcher Riesenflüsse. Er fließt fast mit Joggingtempo und ist damit schneller als so breite Flüsse wie Rhein, Donau, Elbe oder der Main. Weil sein Wasser aus warmen Regionen stammt, transportiert es ungeheure Wärmemengen nach Europa. Nur diesen verdanken wir es, dass es bei uns in Deutschland im Winter nicht ebenso kalt ist wie in Kanada. Warum fließen Meeresströmungen? Was treibt eigentlich solche Meeresströmungen an? Gefälle wie bei den Flüssen kann es nicht sein. Im hohen Norden kühlt sich das Golfstromwasser schließlich ab. Denn je näher es dem Nordpol kommt, desto kälter wird die Luft über dem Wasser. Kaltes Wasser ist aber schwerer als warmes und so sinkt es in die Tiefsee. Dadurch müsste sich ein trichterförmiges Loch an der Meeresoberfläche bilden. Aber das geht im Wasser natürlich nicht, weil von der Seite her immer neues Wasser nachströmt. Das gibt eine Saugwirkung und genau die bewegt den Golfstrom. Sein Wasser wird also regelrecht nach Norden gezogen. Unten in der Tiefsee fließt das Wasser dann in einer sehr dicken Schicht langsam zum Äquator zurück. Vom Wattenmeer bis zur Tiefsee. Im Durchschnitt sind alle Meere rund 3000 Meter tief. Das ist ein Höhenunterschied, für den ein gesunder Bergsteiger auf dem Festland schon etwa 10 Stunden brauchen würde, ohne Pausen zu machen. Natürlich gibt es aber flachere und tiefere Stellen. Am flachsten ist das Meer in Ufernähe vor Sandstränden. Dort kann man manchmal kilometerweit ins Meer hinauslaufen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Dieses Flachwassergebiet heißt Wattenmeer. Bei Ebbe ist es oft sogar vollkommen trocken. Grenzt das Meer an Flachland, dann bilden sich fast immer breite Sandstrände und davor manchmal Wattenmeerzonen. Ebbe, das ist die Zeit, wenn das Meerwasser von der Küste fortfließt. Einige Stunden später kommt es allerdings zurück, nämlich bei Flut. Bei uns in Europa wechseln Ebbe und Flut zweimal am Tag miteinander ab. Aber es gibt auch Gegenden in der Welt, wo das nur einmal täglich der Fall ist. Dass das Wasser in großen Massen immer hin und her fließt, hat mit dem Mond zu tun. Erde und Mond ziehen einander gegenseitig an. Sonst würde der Mond durch seine Kreisbewegung um die Erde in die Fernen des Weltalls hinausgeschleudert. Der Mond macht bei seiner Anziehungswirkung aber keinen Unterschied zwischen Festland und Wasser. Und weil er nicht immer an derselben Stelle über der Erde steht, zieht er auf seinem Weg stets hohe Meereswellenberge hinter sich her. Die Wanderung solcher Berge führt an den Küsten zu Ebbe und Flut. Weil das Wattenmeer bei Ebbe oft frei von Wasser ist, hat sich hier ein ganz besonderer Lebensraum entwickelt, wie es ihn sonst nirgends auf der Welt gibt. Hier tummeln sich Spezialisten unter den Meerestieren, die es hin und wieder für ein paar Stunden auch ohne Wasser aushalten können. Wenn sie auf dem Trockenen leben, sind sie eine leichte Beute für Seevögel, die dann langbeinig im Watt herumstolzieren und sie aufpicken. An das Wattenmeer oder bei Steilküsten direkt an das Festland schließen sich fast überall auf der Welt breite Flachmeeresgebiete an. Hier ist das Wasser bis zu 200 Meter tief und würde damit gerade ein größeres Hochhaus überdecken. Diese Gebiete nennt man Schelf. Auch hier leben noch zahlreiche Tiere und Pflanzen, vor allem Algen, Korallen, Seesterne und Seeigel, verschiedene Krebsarten, Tintenfische, Fische und Meeressäuger wie Robben oder Seelöwen. In diesem Flachwasserbereich ist es auch am Meeresboden noch nicht dunkel. Deshalb gedeihen hier noch Grünalgen, die auf Sonnenlicht angewiesen sind. Sie bilden die Nahrungsgrundlage für alle Meeresbewohner. Wo das Wasser auf felsiges Festland stößt, bilden sich Steilküsten, vor denen nicht selten einzelne schroffe Felsnadeln stehen bleiben. Nach den Schelfrändern, die die Kontinente umsäumen, fällt der Meeresboden rasch ab. Bis zu 800 Metern Tiefe sprechen die Meeresforscher aber noch nicht von der eigentlichen Tiefsee. In diesem Zwischenbereich gibt es nämlich noch stärkere Wasserbewegungen und noch ein kleines bisschen Licht. Bis hier tauchen viele Bewohner des oberflächennahen Gebiets noch regelmäßig hinunter. Unterhalb 800 Metern Tiefe ändert sich das Bild dann aber gründlich. Dort herrschen ewige Dunkelheit und Kälte, und alles, was es dort unten gibt, ist ständig einem Druck ausgesetzt wie unter einem Schmiedehammer. Stell dir einmal vor, auf jede daumennagelgroße Fläche deiner Haut würde das Gewicht eines Personenautos drücken. So etwa ist das in der Tiefsee. Und doch gibt es Tiere, die auch hier noch überleben können. Bis in etwa 7600 Metern Wassertiefe kommen noch einige ganz besondere Fische vor. Darunter halten es nur noch manche Korallenarten, verschiedene Würmer, kleine Krebschen, Muscheln, Meeresschnecken und Seegurken aus. Die meisten von diesen sehen zart und fast durchsichtig aus, haben seltsame Formen, oft mit langen, fetzenförmigen Anhängseln und riesigen Kugelaugen. Auffällig sind auch die riesigen Mäuler und spitzen Zähne mancher Tiefseetiere. Und einige von ihnen verfügen sogar über ihre private Beleuchtung. Sie können ein blass schimmerndes Licht erzeugen. Alles Leben kommt aus dem Meer. Nimm einmal an, unsere Erde sei nicht über 4,5 Milliarden Jahre alt, sondern nur einen einzigen Tag, nämlich 24 Stunden. Die ganze Erdgeschichte würde dann an uns vorbeirauschen wie ein viel zu schnell abgespielter Film. Auf Menschen würden wir in dieser Handlung sehr lange warten müssen, denn die längste Zeit der Erdgeschichte gab es keine Menschen. Sie tauchen erst in den letzten 2 bis 3 Minuten unseres Erdentages auf. Aber noch etwas ist interessant. In unserer verkürzten Erdgeschichte erscheinen schon 5 Stunden nach der Entstehung der Erde erste winzige Lebewesen. Sie bevölkern die Meere, in denen sich bald eine große Vielfalt verschiedener Pflanzen und Tiere entwickelt. Aber erst nach 22 Stunden gelingt es dem Leben, auch das Festland zu erobern. Fast während der gesamten Zeit, in der es die Erde gibt, waren also nur die Meere von Pflanzen und Tieren besiedelt. Das Festland war öde und leer. Das Leben entstand also im Meer. Und alles Leben kommt aus dem Meer. Wen wundert es da, dass sogar der menschliche Körper zu mehr als 2 Dritteln aus Wasser besteht? Mehr noch, unser Blut hat eine recht ähnliche Zusammensetzung wie Meerwasser. Auch im Blut sind Kochsalz und viele andere Salze gelöst. Wie das Salz ins Meer kommt, das ist einfach. Alles Wasser macht einen Kreislauf. Es verdunstet, fällt als Regen auf die Erde zurück und läuft durch Bäche und Flüsse schließlich wieder ins Meer. Bei seinem Weg über das Land löst es immer ein wenig Salz aus der Erde und nimmt sie mit ins Meer, wo sich im Laufe der Zeit immer mehr davon ansammelt. Gäbe es nicht das Meer, dann wäre auch heute noch kein Leben auf dem Festland möglich. Aus dem Meer stammt nämlich der gesamte Luftsauerstoff, den Menschen und Tiere zum Atmen benötigen. Auch wenn noch so oft behauptet wird, dass die Wälder den Sauerstoff liefern, es stimmt nicht. Keine einzige Landpflanze, weder Baum noch Grünpflanze, erzeugt auch nur 1 Gramm mehr Sauerstoff, als sie nach ihrem Tode wieder verbraucht, wenn sie verfault, vermodert oder verbrannt wird. Nur bei den Grünalgen des Meeres ist das anders. Während sie leben, erzeugen sie Sauerstoff. Wenn sie aber gestorben sind, sinken sie auf den Meeresboden und dort können sie keinen Luftsauerstoff mehr verbrauchen. Sie vermodern deshalb auch nicht, sondern verfestigen sich langsam zu Sedimentgesteinen. Alles Leben kommt aus dem Meer und aller Sauerstoff, den die Landlebewesen brauchen, auch. Bewohner der Meere sind unter anderem die größten heute lebenden Säugetiere der Welt, die Wale.